Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist ein weltweit erfolgreicher Künstler. Er verfremdet und bearbeitet Fotos so, dass man ins Nachdenken kommt, dass man staunt, sich fürchtet oder manchmal auch lacht. Jedenfalls sieht man viel mehr, als auf dem ursprünglichen Bild zu sehen war. Er hat ein riesiges Atelier, in dem auch eine halbe Sternwarte drin ist, denn eigentlich wäre Thomas Ruff gern mal Astronom geworden. Aber dann hätten wir heute seine Bilder nicht und das wäre auch schade. Willkommen, Thomas Ruff.
Guten Morgen.
Herr Ruff, wann haben Sie denn das letzte Mal durchs Teleskop geschaut?
Ja, das letzte Mal durchs Teleskop schauen war eigentlich vor ein paar Nächten. Wir haben im Moment wir hatten zunehmenden Mond, jetzt ist er schon über die Hälfte drüber. Und das Seeing in Düsseldorf war in der letzten Woche super, also habe ich ein paar Aufnahmen vom Mond gemacht.
Sehr erstaunlich, dass der Himmel über Düsseldorf so viel hergibt. Also Sternegucker gehen doch eigentlich in die Wüste oder ans Meer.
Ja, natürlich. Also Deep Sky, also tief ins weite Weltall schauen, ist von einer deutschen oder europäischen Großstadt nicht möglich. Was man in der Stadt aber schön anschauen kann, sind natürlich die Planeten und der Mond.
Für den Mond reicht's. Wer Fotos genügend lange verfremdet, der sieht mehr. So könnte man die Arbeit von Thomas Ruff ein bisschen beschreiben. In einer Ausstellung, die erst ein gutes Jahr zurückliegt, haben Sie Propagandabilder aus China und der früheren Sowjetunion gezeigt. Soweit bearbeitet, dass es einen gruseln lässt, vielleicht könnte man sagen, zur Kenntlichkeit entstellt, wenn man etwa auf die Soldaten schaut, die in alle Richtungen ballern oder Stalin in einen Himmel voller Kampfflugzeuge guckt. Herr Ruff, als Sie das gestalteten, konnten Sie nicht ahnen, was heute passiert. Wenn Sie Ihre Arbeiten zu dieser Propagandakunst heute anschauen, gefriert Ihnen das in den Adern?
Also der Krieg, der Angriffskrieg Russlands ist ja nur ein Krieg von vielen Kriegen, die immer noch auf der Welt toben. Also ja, gehen wir in Jemen, in Afghanistan, in Pakistan. Überrascht hat es mich eigentlich nicht. Nur natürlich, dass es jetzt tatsächlich bis an den Rand Europas gekommen ist, damit hatte ich nicht gerechnet.
Sie haben in Ihrem Instagram-Account ein Bild, da haben Sie am Computer Stalin und Putin verschmolzen. War das schwer?
Nein, also wenn man ein gutes Bildmaterial hat, dann ist eine schöne Montage zu machen doch relativ einfach. Und das Verschmelzen von Stalin und Putin war für mich einfach zu machen. Ich wollte einfach ein kleines Monster schaffen, indem ich quasi die zwei Gesichter nicht perfekt übereinander gelegt habe, sondern leicht verschoben, sodass man eben jetzt vier Augen sieht und zwei Münder. Ja, ich wollte schon so ein kleines Monster schaffen.
Kann man sich mit so einem Monster auch künstlerisch ein bisschen abreagieren über die Weltlage?
Das auf jeden Fall. Als Künstler, ja, ist man einfach zu klein, um in die große Politik einzugreifen, aber ein bisschen zurückspucken, das macht doch Spaß und das sollte man auch machen.
Es geht in Ihrem Werk natürlich immer um die Bilder hinter den Bildern. Die können manchmal auch sehr schön sein. Also wenn zig Chinesen da rote Mao-Bibeln schwenken und aus dem Gebäude dahinter kommt was Rotes raus und man weiß nicht so genau, sind das jetzt Luftballons oder sind das Kanonenschüsse, hat man viel zum Denken, viel zum Schauen. Und ist das gleichzeitig auch eine ganz böse, faszinierende Ästhetik hinter solchen Propagandabildern? Was fasziniert Sie an solchen Ausgangsbildern, dass Sie was damit machen?
Ja, ich werde ja manchmal auch der ungläubige Thomas genannt, was die Fotografie angeht. Und im Prinzip setze ich mich seit über 30 Jahren mit ganz unterschiedlichen Bildgenres auseinander. Ich versuche zu analysieren, was es mit diesen Bildern hat und versuche eben auch rauszukriegen, wie diese Bilder auf uns wirken. Die Fotografie ist immer noch die größte Bewusstseinsbeeinflussungsmaschine, die es im Moment gibt. Die Bilder versuchen permanent uns rumzukriegen, entweder in die eine oder andere Richtung. Und ja, ich versuche da halt ein bisschen mit dem Finger in die Wunde zu greifen, um zu zeigen, was da alles gelogen wird.
Das sehe ich doch mit eigenen Augen, ist ja ein Satz, den kann man schon lange nicht mehr sicher sagen, wenn es um Fotos geht. Eine Ausstellung ihrer Arbeiten, die hat mal ein Besucher so kommentiert, die Bilder sind ja alle gelogen. Und sie nahmen das als Kompliment. Was hat der Besucher gut verstanden, gut gesehen?
Okay, das ist, glaube ich, ein Zitat von vor über 30 Jahren, als ich zum ersten Mal eine meiner Aufnahmen digital manipuliert habe. Und zwar war das eine Architekturaufnahme, in der ich bestimmte Details retuschiert habe. Und das Ganze eben digital, nicht analog, sodass man eben die Retusche überhaupt nicht sehen konnte. Ich habe dann eben kommuniziert, dass ich da Retuschen vorgenommen habe. Und damals war es eben so, dass die Fotografie immer noch den Status hatte, Wirklichkeit zu zeigen. Und wenn ich natürlich die Wirklichkeit dann retuschiere, ja, steht man im Prinzip vor einem gelogenen Bild und der Betrachter oder der Besucher der Ausstellung, der hat natürlich recht. Mhm. Das Foto war gelogen.
Gerade ist ja wieder eine ganz gefährliche Zeit für Bilder. Wenn Sie heute Tagesschau gucken oder Zeitung lesen, Herr Ruff, welchen Bildern glauben Sie?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Ja, ich würde einfach sagen, es gibt eben noch ein paar Autoren, Fotografen, denen ich absolut vertraue. Ich nenne einfach mal zwei Fotografen. Einmal ist Sebastio Salgado und dann vielleicht aus den 60er, 70er Jahren Don McCallum. Also das sind echte Helden für mich, weil sie wirklich eine journalistische Fotografie betreiben, der ich vertrauen kann und der ich eben immer noch vertraue. Das sind eben unabhängige Leute, die das aufnehmen, was sie sehen. Sobald es aber eben ja, zur Auftragsfotografie kommt, ich nehme jetzt mal den zweiten Irakkrieg, da wurden eben Journalisten mit der amerikanischen Armee nach Irak geschickt und die haben natürlich nur berichtet, was die Regierung eben sehen wollte, beziehungsweise nur Bilder gemacht, die entsprechend gefiltert waren.
Ich will Sie natürlich auch nicht zu irgendwelchen politischen Statements nötigen, aber es ist ja ins Auge fallend, dass gerade diese verfremdeten Propagandabilder, die Sie aus ästhetischen Gründen erstmal realisiert haben, dass die eine ganz große eigene Aktualität haben. Trotzdem haben Sie immer betont, dahinter steht eine ganz eigene Ästhetik, die mich fasziniert. Worin besteht die?
Ja, ich würde einfach sagen, dass diese Aufnahmen, die für Propagandazwecke gemacht werden, die sind einfach sehr gut inszeniert. Die sind von der Komposition her wirklich fantastisch. Also nehmen wir mal die russische Propagandafoto aus den 1930er Jahren, nicht die aktuellen. Da waren eben damals wirklich Künstler zugange, die einfach sehr gut waren. Das waren Rodchenko, Lissitzky. Die waren damals wirklich Avantgarde und waren überzeugt vom Kommunismus und wollten den Kommunismus vorantreiben. Leider hat dann eben Stalin mit seiner proletenhaften, konservativen Art dann wieder alles plattgewalzt und die teilweise dann in Gulag gesteckt. Und was dann am Ende übrig geblieben ist, war sozialistischer Realismus. Ja, schlimmste Hausfrauenkunst, Entschuldigung.
Wie muss denn ein Foto, ein Bild sein, damit Thomas Ruff Lust hat, was damit zu tun und es nicht unter Hausfrauenkunst ablegt?
Meine Propagandabilder, beziehungsweise eben die Tableau Russe und Tableau Chinoise, haben natürlich verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist natürlich das Originalfoto und dieses Originalfoto war eben gedruckt. Damals war die beste Massenpropaganda, waren einfach Magazine. Volksrepublik China und die Sowjetunion haben einfach weltweit Propaganda betrieben mit diesen Magazinen und haben sie an ihre Freunde in diversen kommunistischen Parteien in Europa verteilt oder verkauft. Was ich dann mache, ist, ich lege so eine Art digitale Struktur darüber, um das Bild so ein bisschen ad absurdum zu führen. Und mit dieser digitalen Technologie und dem Offset, da wollte ich quasi so eine Art Auffahrunfall machen, dieser zwei technischen Medien. Und was eben rausgekommen ist, ist jetzt eben ja, ein hochdigitales Bild, was aber doch die absurde, ja, dieses nicht vorangekommen sein in Richtung Demokratie.
Künstlerische Auffahrunfälle schaffen eindrucksvolle neue Werke. Und ich bin ein klein bisschen traurig, dass uns Thomas Ruff nur zugeschaltet ist, denn sein Atelier, das hätte ich echt gern mal von nah gesehen. Ich kenne nur Bilder, eine riesige Halle, nüchtern mit großem Schreibtisch, aber auch eine, ich sag mal, Spielwiese für große Jungs mit Dinosaurierköpfen aus Kunstharz, Astronomie-Grundausrüstung und einem Nashorn an der Wand. So wurde es mir zumindest erzählt. Herr Ruff, Sie sind da meistens ganz alleine. Warum brauchen Sie so viel Platz?
Okay, natürlich könnte ich sagen, 90% meiner Arbeit entsteht inzwischen am Computer. Insofern kann ich auch in der Garage arbeiten.
So wie Bill Gates zu Anfang.
Genau. Aber natürlich in der Garage hat man wenig Platz für Tische. Und ich brauche tatsächlich sehr, sehr viele Tische, um meine Proben, also die ersten Ideen auszulegen. Oder wenn es an Serien geht, mal 10, 15 Blätter auszulegen. Das Zeug muss auf mich wirken. Ich muss da wirklich wochenlang draufschauen, damit ich nicht täglich, aber immer wieder kontrollieren kann, ob die Bilder Bestand haben oder ob sie ja im Prinzip, ich sage immer, von der Wand fallen. Und dafür brauche ich einfach nicht viel Platz. Aber natürlich ist es schön, wenn man viel Luft über dem Kopf hat.
Kann man immer die Richtung wechseln, auch wenn man durchgeht, ne? Das Bild aus jedem Winkel betrachten?
Okay, das Atelier ist nicht rund, wie Picard ja gesagt hat, also wie der Kopf rund ist, damit es, die Gedanken die Richtung wechseln können. Aber natürlich, man hat Luft zum Nachdenken.
Luft zum Nachdenken, Sie sollen da ziemlich viel Zeit zubringen, oft auch die ganzen Wochenenden. Nun passiert Kunst ja nicht auf Knopfdruck. Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei Thomas Ruff alleine in einem Riesenatelier aus? Es küsst einen ja nicht immer die Muse.
Nein, auf keinen Fall. Unter Strom steht man nicht die ganze Zeit. Nein, ich komme morgens ins Atelier, dann schaue ich mir die E-Mails an. Tatsächlich, wenn ich Druck habe, arbeite ich direkt an den Bildern weiter. Wenn die dann erledigt sind, gehe ich mit dem Hund raus in den Garten und spiele mit ihm ein bisschen mit dem Ball. Teilweise lese ich im Atelier. Nee, also der Tag geht relativ schnell vorbei.
Und wozu brauchen Sie Dinosaurierschädel aus Kunstharz? Ist das Ihre Inspirationsquelle, so wie bei Schiller die faulen Äpfel, oder wozu brauchen Sie die?
Nein, ich würde einfach sagen, ich bin großer Fan von wie nennt sich's? Museum of Natural History.
Naturkundemuseen.
Naturkundemuseen, genau. Da gehe ich immer gern rein, also in jeder Stadt, wo es sowas gibt, verschwinde ich da. Und wenn ich solche Objekte irgendwo dann kaufen kann und eben so ein Dinosaurierschädel ja, anzufassen, ist natürlich eine feine Sache. Ich habe natürlich nicht die Originale, sondern das sind dann Abgüsse aus Kunstharz. Aber die sind ziemlich realistisch und ja, macht einfach Spaß.
Wissenschaft, Natur ist ja für Ihr Denken sehr wichtig, aber wenn Sie mir das so schildern, ich gehe gerne in Naturkundemuseen, schwänzen Sie dafür auch Kunstausstellungen, wenn da ein schönes Naturkundemuseum in einer Stadt ist?
Ja, in der Regel, wenn ich verreise oder eben zu einer Ausstellung nach New York oder was weiß ich, Paris fahre, dann gibt es immer die Zeit für so einen Besuch. Also ich schwänze nicht die Kunstausstellung für ein kunsthistorisches Museum, sondern ich versuche immer beides mitzunehmen.
Ihr Hauptwerkzeug heute ist der Computer, auch Ihr künstlerisches Ausdrucksmittel. Wie haben Sie den eigentlich entdeckt? Sie haben Fotografie studiert, sind aber immer weiter davon abgekommen, selbst zu fotografieren. Gab es da bestimmte Gelenkstellen? Wie kam das?
Ja, natürlich. Also ich habe 1977 kam ich nach Düsseldorf fürs Studium der Fotografie. Und damals haben wir alle noch in einer analogen Welt gelebt. Das heißt, man hatte eine Kamera mit einem lichtsensiblen Film drin, hat diesen Film belichtet, entwickelt und danach vergrößert. Natürlich gab es damals schon Tools oder Adapter, Jede Kamera kennt ja das Weitwinkel und das Teleobjektiv. Man kann natürlich aber auch an eine Kamera, kann man auch ein Teleskop anschließen oder ein Mikroskop. Das heißt, die konventionelle Kamera konnte schon sehr, sehr viel machen. Und Mitte der 90er Jahre ging es dann halt mit der Digitalisierung los. Ich habe mich um die erstmal gar nicht gekümmert. Ich war es gewohnt, mit einer Plattenkamera zu arbeiten. Und mit so einem großen formatigen Negativ konnte ich, ich sage jetzt mal blöd, 2x2 Meter Abzüge machen, die super scharf, super brillant waren. Wenn ich das mit einer Digitalkamera gemacht hätte, hätte man ja nur Pixel gesehen. Die Digitalisierung wurde erst dann so um 2000 interessant, aber nicht für die Aufnahme, sondern für die Distribution von Bildern, weil mit der Erfindung des World Wide Web gab es plötzlich eine ganz andere Zirkulationsrate von Bildern. Technologisch hat sich da einiges getan.
Wenn ich da noch mal einhaken darf, es ist ja nicht nur die Technik, es sind auch die Themen. Sie haben ja angefangen mit Porträts, dann kamen die Sterne, dann hat sich das immer weiter, ich sag mal, als Laie aufgepixelt. Aber auch die Porträts, die Sie am Anfang gemacht haben von Menschen, die waren riesengroß. Da sah man jeden Pickel und gleichzeitig schufen die keine Nähe, sondern eher Distanz. Also so ein 2x2 Riesenfoto von einem menschlichen Antlitz. Ich habe mich sofort gefragt, haben die Leute auf diesen Bildern sich eigentlich wiedererkannt?
Also die Leute haben sich natürlich wiedererkannt. Aber ist natürlich schon ein Unterschied, ob man ein Porträt in 2x2 Meter Größe anguckt oder in 1824.
Die Ausstrahlung wechselt komplett, das meinte ich mit, haben sie sich wiedererkannt?
Also ich würde sagen, es ist einfach ein anderes physisches Gegenüber. 1985 hatte ich eben Porträts gemacht von meinen Freunden und Kommilitonen an der Düsseldorfer Kunstakademie. Und damit gab es dann eine Ausstellung. Und dann bei der Eröffnung hatte ich eben die Porträts an der Wand. Und natürlich meine ganzen Freunde, die als Porträt abgebildet waren, kamen zur Eröffnung. Und dann habe ich mich mit einem Freund unterhalten, der zeugt auf ein Foto und sagt, ja, da ist ja der Heinz. Und ich gucke ihn erstaunt an und sage, nee, das ist nicht Heinz. Das ist das Foto von Heinz. Der Heinz steht da drüben. Und da habe ich eben gemerkt, dass sehr viele Leute die Fotografie mit der Wirklichkeit verwechseln. Die denken, ja, das ist eben nicht Heinz, sondern das Foto, die Abbildung von Heinz. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eben auch, hatte ich den Wunsch, mal ein Großporträt zu machen. Und habe es dann eben auch geschafft. Und als ich dann quasi die ersten großen Porträts ausgestellt habe, gab es wieder eine ähnliche Situation. Nur diesmal kam dann mein Freund zu mir und sagt, wow, das ist aber ein großes Foto von Heinz. Also da hat er es dann zum ersten Mal kapiert, dass er auf ein Foto schaut.
Dass das ein Transfer war. Thomas Ruff, unser Gast heute, wurde 1958 im Schwarzwald geboren, lebt seit Jahrzehnten in Düsseldorf, ist ein weltbekannter Künstler und wollte doch als Kind so gerne Astronom werden. Herr Ruff, übers Sternebegucken haben wir eingangs schon gesprochen. Die Sterne, der Kosmos, sind bis heute eine Leidenschaft. Aber der Astronom Thomas Ruff, das hat nicht geklappt. Was ist da schiefgegangen?
Ja, schiefgegangen ist eigentlich nichts. Ich war einfach, als ich mit 19 mein Abi gemacht habe und meinen zukünftigen Werdegang überlegt habe, gab es einfach zwei große Interessen. Das eine war die Astronomie. Also ich hätte gerne Astronomie in Heidelberg studiert. Und mein zweites großes Interesse war eben die Fotografie. Also ich habe mit 16 meine erste Spiegelreflexkamera gekauft und habe dann einfach Wildfotos gemacht.
Das heißt, so was man so aufnimmt, Sonnenuntergänge und Bäume und Sträucher und die
Genau.
Freunde?
Ja, ja. Also ich bin ja im Schwarzwald groß geworden, in einer Kleinstadt. Und da gab es eben, was das angeht, gab es nicht viel. Es gab eben die Magazine. Was weiß ich, Fotomagazin, Zoom, wie sie alle heißen, diese Amateurmagazine. Dann habe ich natürlich mit Vorliebe das Magazin Geo durchgeblättert, weil da waren eben auch fantastische Aufnahmen aus der ganzen Welt. Und eigentlich war die Idee, ja, ich wollte eigentlich Reisefotograf werden. Um die Welt reisen, schöne Landschaften, schöne Menschen fotografieren und das dann in ja, Zeitschriften wie Geo oder National Geographic abdrucken.
Stattdessen gab es ein Kunststudium in Düsseldorf in der einzigen und auch sehr renommierten Fotografieklasse, die es damals gab, bei Bernd und Hilla Becher. Die fotografierten relativ strengen Industriedenkmale. Ja, und dann kam da der Thomas mit seinen Sonnenuntergängen und seiner Vorstellung von Geo. Wie war das denn?
Also ich war eben 19 im Dorf oder in der Kleinstadt aufgewachsen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass ich ziemlich naiv war. Und ich hatte mir gedacht, ja, ich will ja kein Werbefotograf oder kein Industriefotograf oder kein richtiger Journalist werden. Eine Ausbildung wäre wahrscheinlich am besten auf einer Kunstakademie, wo eben die schönen Bilder gemalt werden, wo es eine Fotoklasse gibt, wo eben auch dann die schönen Fotos gemacht werden. Und in Deutschland war es dann tatsächlich eben so, dass an der Düsseldorfer Kunstakademie gab es eben eine Fotoklasse. Ich wusste damals nicht, wer Bernd Becher ist. Ich habe mich einfach beworben mit meinen 20 schönsten Kleinbilddias.
Mit Kleinbilddias? Im Ernst? Da kommt man genau. Immer mit großen Mappen hin?
Ja, die Sekretärin, als ich meine Bewerbungsmappe abgeholt, hat sie auch ziemlich gegrinst. Ich wusste wirklich nicht, auf was ich mich einlasse. Und als ich dann eben zum ersten Mal die Aufnahmen von Bernd und seiner Frau Hilla gesehen habe, dachte ich mir, oh Scheiße, wo bist du da gelandet? Das ist ja langweiligste Industriefotografie, das ist ja diametral dem entgegengesetzt, was meine Bildvorstellung war. Aber man lässt sich natürlich aufs Studium ein und ja, im Orientierungsbereich musste man dann eben auch zeichnen und malen und eine Skulptur machen. Und mit der Zeit musste ich dann halt leider feststellen, dass meine Bilder kitsch sind und die von Bernd und Hilla Becher eben doch die besseren sind und die wahrhafteren.
Ja.
Und das hat mich dann halt erstmal ja, in eine Krise getrieben. Ich habe dann ein Jahr lang meine Kamera nicht mehr angefasst. Ich konnte einfach nichts tun. Und nach einem Jahr habe ich mich dann eben berappelt und habe wieder angefangen, ganz vorsichtig diesmal authentische Aufnahmen zu machen. Und das hat dann halt geklappt und habe mich sozusagen am Schopf aus dem Sumpf gezogen.
Ich frage natürlich auch, weil Ihre Klasse eine ganz berühmte geworden ist. Lauter berühmte Künstlerpersönlichkeiten heute. Andreas Kurski, Candida Höfer, Struth. Also wie kommt das? Waren da alle begabten Leute auf einem Haufen? Warum ist gerade diese Klasse so erfolgreich geworden? Das fällt doch, nicht ins Ohr, das fällt ins Auge.
Okay, also damals waren wir überhaupt nicht berühmt, sondern waren quasi die langweiligste Klasse an der Kunstakademie, weil wir alle in Schwarz-Weiß und dokumentarisch gearbeitet haben. Unsere Mitkollegen haben uns im Prinzip ausgelacht. Trotzdem würde ich einfach sagen, die Fotografie lag in der Luft und wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir mal von unserer künstlerischen Fotografie leben könnten. Ich dachte eigentlich, ich muss mein Leben lang Auftragsfotografie machen. Und in meiner restlichen Zeit versuche ich natürlich, meine künstlerische Fotografie voranzutreiben. Also das war damals eigentlich die Prämisse. Dass ich das so drehen würde, das war für uns damals unvorstellbar. Ich denke eben tatsächlich, dass die Fotografie lag in der Luft, einfach weil es ein sehr sachliches Medium war. Und mit dem großen Format konnten wir auch ja, eben eine piktorale Qualität schaffen, die eine Malerei oder ein großer Siebdruck eben nicht zustande bekommt. Die Leute waren einfach fasziniert von diesen großformatigen Arbeiten.
Lustigerweise ist Kollege Andreas Gurski bis heute Ihr direkter Nachbar. Wie ist das? Zwei Größen, so Tür an Tür. Wie ist das?
Das geht, weil jeder hat seinen eigenen Bereich. Und wenn man sich sehen will, dann sieht man sich. Wenn man sich nicht sehen will, dann sieht man sich nicht.
Wollen Sie beide sozusagen zusammen alt werden, Tür an Tür?
Nein, das war eben auch wieder ein Zufall, dass eben so ein altes Kraftwerk von den Stadtwerken stand zum Verkauf. Und wir haben uns dafür interessiert und konnten dann eben letztendlich die Preisvorstellung der Stadtwerke so weit reduzieren, dass es für uns finanziell machbar war. Das war übrigens nicht nur Andreas Gursky, sondern Axel Hütte ist auch noch in diesem Komplex mit drin.
Vor unserem Gast heute ist kein Bild sicher. Thomas Ruff verfremdet Fotos am Computer so sehr, dass dadurch ganz eigene Bildwelten entstehen mit ganz unterschiedlichen Themen, die er im Laufe des Lebens beackert hat. Sterne, Porträts, politische Bilder über Propaganda oder auch Pornobilder hat er bearbeitet. Ein ganz weites Feld. Herr Ruff, wo haben Sie denn die geeigneten Nacktbilder hergehabt?
Ja, diese schönen Nacktbilder habe ich natürlich alle im Internet gefunden. Ende der 90er Jahre hatte ich eben die Idee, Aktfotografie zu betreiben. Also, weil das einfach, ich sage jetzt mal, ein schönes Genre ist. Ich wusste allerdings nicht, wie ich das bewerkstelligen sollte. Ich war schüchtern, ich wollte niemanden ansprechen, sich auszuziehen. Ich wusste nicht, soll es sich jetzt sich auf dem Sofa räkeln. Ich hatte keine Vorstellung, wie meine Aktfotografie aussehen könnte und habe dann einfach mal recherchiert. Und Ende der 90er Jahre gab es eben schon das Internet und habe dann eben Aktfotografie, Sex, Porno eingegeben. Und sofort tauchten dann eben die Teaser-Seiten von diesen Pornoseiten auf. Also scheinbar hat das älteste Gewerbe der Welt hat sofort den Vorteil des Internets erkannt und sich da schon mal schön breit gemacht, ausgetobt.
Ich frage das jetzt mal als Laien. Bei Ihren Bildern ist es ja so, dass die Frauen aus winzig kleinen, sicher nicht Fachjargon, aber aus winzig kleinen Mosaiksteinen komplett neu verpixelt wurden. Ist denn das überhaupt noch ein Nacktbild?
Das kommt dann wieder auf die Fantasie des Betrachters an.
Das war sehr diplomatisch.
Was er da sieht. Nein, das war tatsächlich eben so, dass diese Anfangszeit im Internet gab es eben immer nur schlecht aufgelöste Aufnahmen. Also wirklich sehr kleine, verpixelte Bilder. Die Bildgröße, die Dateigröße war gerade mal 500K. Also wirklich nichts im Vergleich zu heute. Mhm. Und ich fand aber, dass eben einige dieser Bilder von der Komposition her, haben die mir sehr, 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 sehr gut gefallen.
Sie haben auch eine eigene Ästhetik, sie sind wunderschön, aber die sind aus den 90er Jahren. Gibt es für solche Bilder, Herr Ruff, gibt es für solche Bilder oder gäbe es für solche Bilder heute Ärger? Wir sind ja in den letzten Jahren nicht zuletzt schwer Moralin geworden.
Das weiß ich eben nicht. Also als ich mit meiner Aktfotografie angefangen habe und eben diese Vielfalt an sexuellen Wünschen und Praktiken im Internet gefunden habe, habe ich mir dann sofort gesagt, Thomas, pass auf, du darfst jetzt nicht einfach nur deinen heterosexuellen männlichen Blick auf den weiblichen Körper werfen, sondern du musst wirklich im Prinzip demokratisch vorgehen, du musst die ganze Welt zeigen. Also alle Praktiken, alle sexuellen Desires, die es gibt, die wollte ich eben auch darstellen. Vielleicht kann ich das immer noch machen, weil es eben so weit gefasst ist, also dass ich eben niemanden vor Schienbein trete. Und das Zweite war natürlich die Technik, die ich damals angewandt habe. Ich habe damals eben rumprobiert, wie kann ich aus einer kleinen, schlechten Datei eine große, gut aussehende Datei machen. Und dabei habe ich mir dann eben die Pixelverschiebung überlegt. Das heißt, die ganzen Nudes sind quasi so entstanden, dass ich diese kleinen, schlechten Bilddateien hochgerechnet habe und gleichzeitig eine Pixelverschiebung vorgenommen habe. Und dadurch haben die eben eine leichte Bewegungsunschärfe und werden ein bisschen softer. Also es ist nicht mehr so richtig harte Pornografie, sondern sie werden ein bisschen weicher.
Herr Ruff, früher war Fotografie ja ganz viel Arbeit und was entsprechend Kostbares. Also wenn unsere Großeltern das Hochzeitsbild aufnahmen, bester Anzug, tiefgefrorenes Lächeln oder die vielen Babys auf dem Eisbärfell, einmal das Kind ablichten, da scheute man keine Mühe. Hat diese Mühe, die Sie sich mit dem Computer machen, was damit zu tun, dass Sie eben so den Wert eines Bildes erhalten wollen, dass es nicht einfach nur einmal so Klick machen soll und dann ist es weg und niemand guckt es mehr an?
Ja, vielleicht ja. Ich arbeite ja auch ein bisschen an der Geschichte der Fotografie und an den verschiedenen Techniken. Und ich muss einfach feststellen, dass im 19. Jahrhundert war die Fotografie einfach sehr viel qualitätsvoller, weil sehr viel aufwendiger. Das waren teilweise waren es Profifotografen, teilweise waren es aber auch Amateure. Und was die können mussten, war eben, die waren gleich Chemiker, die waren Optiker, die waren Mechaniker und haben mit sehr viel Aufwand eben ihre Aufnahmen hergestellt. Und das ist eigentlich alles verschwunden mit Erfindung der Leica, der Kleinbildfotografie. Heute muss ein Film oder ein Bild nicht mal mehr entwickelt werden, sondern man hat sofort auf dem Smartphone oder auf der Digitalkamera.
Ist das jetzt eine böse Frage, wenn ich Sie frage, ob Sie gelegentlich auch einfach mal einen Schnappschuss mit dem Handy machen? Einfach so?
Ja, natürlich. Also mein Handy ist mein ständiger Begleiter, wie für uns alle. Ja, früher hatte ich eine Digitalkamera, um verschiedenste Fotoaufnahmen zu machen, eben Skizzen oder Ideen oder komische Dinge, die ich gesehen habe. Das kann ich inzwischen alles mit meinem iPhone machen, weil tatsächlich die Qualität von diesem iPhone 12 ist höher als die meiner digitalen Kameras vor 10 Jahren. Mhm. Das ist absolut verrückt.
Herr Ruf, Düsseldorf ist ein guter Standort für Kunst, die auf dem Foto basiert. Sie wohnen da, Andreas Kurski nebenan. Die Fotoklasse von Bechers war auch in Düsseldorf. Was bitte ist so toll an dieser Stadt, dass da offensichtlich keiner weg will, der da Wurzeln geschlagen hat?
Ja, da kann ich einfach sagen, Düsseldorf war immer eine Werbestadt und war eben eine Messestadt. Für die Werbung heißt es, hier gibt es jede Menge Werbefotografen und die haben eben auch schon vor 50 Jahren professionelle Labors gebraucht für eine schnelle Filmentwicklung, für einen guten Abzug.
Aber das hat man in London und in New York, Paris doch auch. Ich meine, Düsseldorf, man sollte meinen, ist dagegen ein bisschen klein.
Das stimmt so. Allerdings eben die großformatige Technik, also abzugsmäßig, da war es eben auch so, dass ich hatte ein Stipendium in Paris oder in Rom und da konnte ich keine großen Abzüge machen, beziehungsweise die waren technologisch, hat die das nicht interessiert. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob die das dann gedruckt haben. Aber wirklich schöne, feine, große Abzüge war Düsseldorf 30 Jahre lang
das Zentrum der Welt.
Ja, Weltführer, genau.
Nun gibt es derzeit die Diskussion um den Standort eines Fotoinstituts. Das wird zwischen Düsseldorf und Essen hin und her gezerrt. Wäre es nicht schick, das Werk Ihrer beiden Lehrer, Hiller und Bernd Becher, dort aufbewahrt zu wissen? Auch wieder Düsseldorf.
Also ich glaube, um den Nachlass Becher müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Da ist ja die SK-Stiftung in Köln schon zugange. Hier in Düsseldorf gibt es in dem Haus, wo die Bechers gelebt haben, gibt es auch eine Stiftung für die Bechers. Wo das Ganze dann vielleicht irgendwann mal zusammengefasst wird, ist mir eigentlich egal. Also mir ist Essen genauso lieb wie Düsseldorf.
Aber Düsseldorf ist für Sie ein prima Standort in der Welt. Fotos, die entstehen heute meist mit einem schnellen Klick per Handy und dann guckt sie kaum mehr einer an. Thomas Ruff geht seine Bilder sehr viel aufwendiger an. Davon hat er uns erzählt in dieser Stunde. Herr Ruff, pardon, eine Frage kann ich mir nicht verkneifen. Wenn Sie mal jemand fotografieren will, wie sind Sie denn so als Modell?
Da bin ich immer sehr freundlich. Also ich stelle mich immer gerne zur Verfügung. Weil ich damals eben an der Kunstakademie, als ich die Porträts gemacht habe, festgestellt habe, dass ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin, um diese Porträts zu machen. Insofern, wenn jemand von mir ein Porträt machen will, sage ich immer ja.
Das ist aber nett. Ich hätte gedacht, jemand, der auf der Fotografie basiert, der zickt da vielleicht ein bisschen rum, bitte dieses Licht und meine Schokoladenseite und überhaupt, da sind Sie ganz unkompliziert.
Nee, also ich bin immer neugierig darauf zu sehen, wie unterschiedlichen ja, Autoren dann vorgehen und was dabei rauskommt.
Dann
Weil es gibt ja nicht nur eine Möglichkeit, ein Foto oder ein Porträt zu machen.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihnen am Computer noch viele eindrucksvolle Werke gelingen und dass Sie selber immer jemanden finden, der Sie gut ins rechte Licht setzt. Vielen Dank, Thomas Ruf, dass wir ein bisschen gucken konnten in Ihre Arbeitsweise, auch per Radio. Vielen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.